Es passiert wirklich selten, aber mir ist bei diesem Buch tatsächlich einmal schlecht geworden. Das Buch ist wirklich, wirklich nichts für schwache Nerven und ich traue mich auch nicht, hier eine Empfehlung auszusprechen. Aber falls du dich bei normalen Thrillern nur langweilst, dann ist das vielleicht ein Buch für dich. Geschichten geschrieben, ein Podcast über Bücher und die Menschen, die sie schreiben. Hallo ihr lieben Buchmäuse, mein Name ist Sonja. Ich lese gerade zum keine Ahnung wievielten Mal die Herr der Ringe Trilogie und ich will selbst Romanautorin werden. Genau darüber sprechen wir hier. Diese Folge startet direkt mit einer kleinen Inhaltswarnung. Ich empfehle dir während des Zuhörens lieber nicht zu essen, vor allem keine Kirschtomaten. Aber dazu gleich mehr. Heute wird's nämlich ziemlich ekelhaft und nein, ich übertreibe nicht. Wir sprechen über einige der schlimmsten Bücher, die ich jemals gelesen habe, zumindest wenn du meinen Magen fragen würdest. Denn während das Auge mit isst, liest bei diesen Geschichten auch der Magen mit. Aber genug von lebendigen Körperteilen gesprochen, lass uns direkt zu den Toten wechseln. Natürlich jeweils mit meiner Einschätzung, ob es sich lohnt, dem Tod so ins Auge zu blicken. Warum ich so viele Augenanspielungen mache, tja, das wirst du schon noch sehen, hören. Jedenfalls ist jetzt die letzte Gelegenheit abzuschalten, falls du nicht bereit für grausige Themen bist, wobei ich natürlich nicht so sehr ins Detail gehe wie die Bücher selbst. Wir kommen jetzt direkt zum ersten Buch für heute. Die Chemie des Todes. David Hunter zieht aus London in das englische Dorf Manham, um den dort ansässigen Arzt zu unterstützen. Dr. Henry Maitland sitzt nämlich durch einen Autounfall im Rollstuhl, der gleichzeitig seiner Frau das Leben gekostet hat. Auch David hat seine Frau und seine Tochter verloren, aber es gibt noch mehr aus seiner Vergangenheit, wovor er flüchtet. 3 Jahre lang lebt er relativ zufrieden in Manham, übernimmt immer mehr Sprechstunden als Landarzt und fährt gemeinsam mit Henry im Boot auf den See. Dann holt ihn seine Vergangenheit doch ein. Die Leiche einer Frau wird im Wald gefunden und sie ist bereits von Maden und Fliegen übersät. Es ist David, der die Polizei verständigt. Und es dauert nicht lange, bis der zuständige Detective seine wahre Identität herausfindet. David Hunter ist einer der bekanntesten forensischen Anthropologen Englands. Seine Expertise liegt darin, den Todeszeitpunkt, die Ursache und noch einiges anderes herauszufinden, indem er Leichen und ihre Umgebung untersucht. Das soll er jetzt auch bei Sally Palmer tun, und zwar unter anderem anhand der Larven, die sich bereits auf ihrem Körper tummeln. Aber das ist längst nicht die einzige Art, wie David in den Fall hineingezogen wird. Die Chemie des Todes ist Teil 1 von 7 Bänden der David Hunter-Reihe. Es ist jetzt also kein großer Spoiler, dass ihn die forensische Anthropologie tatsächlich einholt. In allen Teilen geht es sehr detailreich um alles, was nach dem Tod eines Menschen mit dessen Körper passiert. Deshalb ist das nichts für schwache Nerven. Der erste Band der Reihe ist schon 2007 erschienen und damit fast 20 Jahre alt. Ich habe die Bände 1 bis 6 schon vor längerer Zeit gelesen. Der 7. Teil, Knochenkälte, ist mit ein paar Jahren Pause erst vor kurzem erschienen und ich habe ihn mir zu Weihnachten gewünscht. Das und die heutige Podcast-Folge habe ich zum Anlass genommen, Teil 1 nochmal zu lesen. Und was soll ich sagen, inzwischen habe ich innerhalb kurzer Zeit alle David Hunter Krimis noch einmal durchgelesen. Das bringt mich jetzt auch zur Frage, Empfehlung, ja oder nein? Ich würde sagen, ja, die Chemie des Todes sollten Thriller-Fans einmal gelesen haben, außer du hast halt wirklich einen schwachen Magen. Wenn du es verträgst, dann ist die forensische Anthropologie und alles, was man über David Hunter davon erfährt, eigentlich total spannend. Zum Beispiel gibt's auch in der realen Welt sowas wie eine Body Farm, ein Freigelände, wo Menschen nach ihrem Tod unter verschiedenen Bedingungen abgelegt werden, um die Verwesung und Insekten zu beobachten. Nicht schön, aber wichtig. Allerdings habe ich nach dem 2. Mal Durchlesen auch Kritik an den David Hunter Krimis und das ist jetzt vielleicht doch ein kleiner Spoiler, also spring gerne so 2 Minuten vor, wenn du magst. Erstens ist es zwar irgendwie Sinn der Sache, dass David Hunter eher ein Alleingänger ist, aber irgendwie fehlen mir zusätzliche Charaktere, wie zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, die David Hunter länger begleiten. Genau das macht für mich halt meistens eine Reihe aus, wie zum Beispiel bei Hildur oder bei Sebastian Bergmann. Zweitens ist mir dieses Mal leider negativ aufgefallen, wie teilweise über Frauen geschrieben wird. Ich meine ja, der 4. Band ist zum Beispiel auch schon 16 Jahre alt, aber da steht dann sowas wie: Auch die 8 Jahre hatten kaum Spuren hinterlassen. Ihr Gesicht war faltenlos und abgesehen von den blauen Flecken schien sie sich nicht besonders verändert zu haben, seit ich sie das letzte Mal gesehen hatte. Offenbar war Sophie der Typ Frau, dem das Alter nicht viel anhaben konnte. Und dann, ein paar Seiten später, steht über ihre Schwester. Mit 16 war sie wahrscheinlich umwerfend schön gewesen, allerdings eher auf eine schlichte Weise, der das Alter nicht gut bekam. Die Gene, die für Sophies schlanke Gliedmaßen und den feinen Knochenbau gesorgt hatten, hatten ihre ältere Schwester offensichtlich übergangen. I mean, excuse me, what the fuck. Aber wenn es danach geht, dürfte man ja sehr vieles nicht mehr lesen. Außerdem ist alles in der Ich-Perspektive von David Hunter geschrieben. Also gehen wir mal nicht davon aus, dass der Autor Simon Beckett hier seine eigene Wahrnehmung niederschreibt. Und leider nochmal ein ganz kleiner Spoiler. Ich finde schon irgendwie, dass sich das beim neuesten Teil aus 2025 verändert hat. Jedenfalls kann ich mich daran nicht erinnern, angewidert das Gesicht verzogen zu haben, außer halt wegen der Leichen. Aber nicht wegen Sexismus. Der Autor Simon Beckett ist entweder 1960 oder 1968 geboren, da sind sich die Quellen nicht einig und das finde ich irgendwie cool. Er hat Englisch studiert und war dann erstmal freier Journalist, wobei er sich auf kriminalistische Themen spezialisierte. Schon in den 90ern hat er 4 Romane veröffentlicht, richtig bekannt wurde er aber mit der Chemie des Todes-Reihe rund um David Hunter ab 2006. 2021 hat er außerdem eine neue Reihe rund um einen Londoner Polizisten begonnen. Abgesehen davon hält sich Simon Beckett so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus und das respektieren wir natürlich. Kommen wir also direkt zu Buch Nummer 2. Verdorbenes Blut. Sind Serienmörder von Grund auf böse oder werden sie durch ihre Lebensumstände zu Mördern gemacht? Eine Frage, die viele Psychologinnen, Forschende und True-Crime-Fans schon lange beschäftigt. Und ich sag dir, es ist ein Glück, dass wir es nicht mit Sicherheit herausfinden können. Oder anders gesagt, zum Glück können wir noch nicht klonen. In Verdorbenes Blut werden nämlich einige der schlimmsten Serienmörder aus Amerika geklont. Und ja, als Vorlage dienen echte Serienmörder, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy und Dennis Rader zum Beispiel. Die werden also geklont und dann verschiedenen Familien als Adoptivkinder übergeben. Von sehr wohlhabenden Familien über die Mittelschicht bis zu prekären Verhältnissen. Und manche von ihnen wachsen sogar ganz ohne Familie auf. Das Ziel der ganzen Sache ist natürlich, ihre Entwicklung zu verfolgen. Wer von diesen Jugendlichen wird straffällig und zeigt typisches Serienmörderverhalten? Wer quält Tiere oder spielt mit Feuer? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung und der Umgebung? Oder haben sie eben wirklich verdorbenes Blut? Eigentlich ja ganz spannend und was könnte da schon schief gehen? Ja, einiges. Die Jugendlichen finden sich nämlich und sie ziehen gemeinsam los. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Du kannst dir sicher vorstellen, was passiert, wenn eine Gruppe pubertierender Serienmörder mit bösem Blut durch das Land zieht. Und falls nicht, dann schön für dich. Es gibt aber auch Hoffnung, denn ein Army-Veteran macht sich gemeinsam mit einem weiteren Dharma-Klon auf die Suche nach der Bande, um sie aufzuhalten. Ich habe Verdorbenes Blut vor mindestens 10 Jahren gelesen und ich erinnere mich noch immer an Details, die ich wirklich lieber vergessen würde. Es passiert wirklich selten, aber mir ist bei diesem Buch tatsächlich einmal schlecht geworden. Das Buch ist wirklich, wirklich nichts für schwache Nerven und ich traue mich auch nicht, hier eine Empfehlung auszusprechen. Aber falls du dich bei normalen Thrillern nur langweilst, dann ist das vielleicht ein Buch für dich. Noch schlimmer war das übrigens bei der Variante, die ich damals als Rezensionsexemplar bei einem Praktikum geschenkt bekommen habe. Da ist nämlich vorne eine aufklappbare Bildreihe dabei, um die echten Serienmörder als Vorlage noch etwas kennenzulernen, inklusive Mugshot und Anzahl der Opfer. Danke auch. Der Autor Geoffrey Gerard ist in Deutschland geboren, aber in den USA aufgewachsen. Dort hat er Literatur und kreatives Schreiben studiert. Seit 2003 veröffentlicht er Kurzgeschichten. Verdorbenes Blut ist als erster Roman von Gerard 2013 erschienen. Scheinbar gibt's auch einen zweiten Roman aus dem gleichen Jahr, der auf Deutsch Mein böses Blut heißt und die gleiche Geschichte aus der Perspektive des 16-jährigen Jeff nacherzählt. Also dem Jeffrey Dahmer-Klon, der sich auf die Suche nach den anderen macht. Ganz ehrlich, das ist sicher spannend, aber ich glaube, ich passe. Ansonsten werde ich das wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre wieder mit mir herumtragen. Neben 2 weiteren Romanen hat Geoffrey Gerard außerdem zusammen mit Thomas Lockley die wahre Geschichte African Samurai geschrieben. Das klingt auf jeden Fall auch spannend. Jetzt kommen wir aber zum letzten und meiner Meinung nach irgendwie schlimmsten Buch für heute. Das Beste sind die Augen. Ji-won lebt mit ihren koreanischen Eltern und ihrer jüngeren Schwester in einer kleinen Wohnung in L.A. Sie ist gerade 18 Jahre alt, als ihr Vater die Familie verlässt. Zurück bleibt eine gebrochene Mutter, die sich bald darauf in einen weißen Mann mit strahlend blauen Augen verliebt. Aber George ist nicht so nett, wie er vorgibt. Er entpuppt sich als ziemlich ekelhafter Creep, der eher den Töchtern seiner neuen Freundin hinterherschaut als ihr selbst. Auch abgesehen davon geht im Leben von Ji-won immer mehr schief. Sie wird nicht an ihrem Wunschcollege angenommen und verliert dadurch ihre Freundinnen aus den Augen. Sie schreibt schlechte Noten und kann sich kaum noch konzentrieren. Und ihr netter neuer Freund von der Uni, Geoffrey, wird immer aufdringlicher. Während sich Ji-won in einer Abwärtsspirale befindet, wird sie vor allem von einer Sache in den Bann gezogen. Den blauen Augen ihres neuen Stiefvaters. Ihre Mutter hat den Schwestern schon als Kind beigebracht, dass es Glück bringt, Fischaugen zu essen. Wie viel Glück muss dann ein Menschenauge bringen? Der Hunger in Ji-won wird immer größer und es dauert nicht lange, bis sie ihrem Verlangen auf die eine oder andere Art nachgibt. Ja, das ist wirklich absolut ekelhaft und ja, genau darauf wollte ich mit den Kirschtomaten hinaus. Ji-won beschreibt nämlich sehr detailreich, wie sich so ein Auge anfühlt, wenn man es zerbeißt, wie das schmeckt und noch mehr. Ob ich das Buch empfehlen würde, ist schwer zu sagen. Es fällt in das Horrorgenre und damit habe ich kaum Erfahrung. Ich kann mir auch keine Horrorfilme anschauen. Während ich das hier schreibe, ist mir schon wieder schlecht. Ich habe das Buch aber auch erst vor 30 Minuten fertig gelesen und möchte es jetzt möglichst schnell aus meinem Kopf bringen. Und einige Wochen später, während ich das einspreche, kann ich sagen, das hat leider nicht ganz funktioniert. Mir ist wieder schlecht. Auf der anderen Seite ist Das Beste sind die Augen auch ein Buch über weibliche Wut. Ji-won ist wütend wegen des Male Gaze, wegen Rassismus und rassistischen Fetischen, wegen dem Patriarchat und viel mehr. Das wird auch ziemlich deutlich, allerdings bleibt das Buch, finde ich, auf eine komische Art trotzdem sehr nüchtern. Sie geht dann doch nicht besonders ins Detail, was diese Themen betrifft, denn sie ist ja sehr mit den Augen beschäftigt. Außerdem rächt sie sich auch teilweise an den falschen oder in einem etwas übertriebenen Ausmaß. Wer hätte das jetzt erwartet? Insgesamt würde ich das Buch aber trotzdem empfehlen, nur eben vielleicht nicht zu einer Mahlzeit und vor allem nicht zur Inspiration. Aber durchaus, um auch mal eine schlimme Geschichte zu lesen, in der es nicht nur um Männer geht. Und ja, vielleicht auch, um ein kleines bisschen Genugtuung zu verspüren. Die Autorin Monica Kim ist, genau wie ihre Romanfigur Ji-won, eine koreanische Amerikanerin in zweiter Generation. Alles über Fischaugen hat auch sie von ihrer koreanischen Mutter gelernt. Kim lebt in L.A. und hat einen Studienabschluss in Kommunikation. Seit 2016 arbeitet sie in einer Umweltagentur für die Klimagerechtigkeit. Ihre Bücher handeln von Sexismus und Feminismus aus der Perspektive einer asiatisch-amerikanischen Frau. Die nächsten Bücher sollen 2026 und 2027 erscheinen und wenn ich es mir recht überlege, dann finde ich doch, dass ihr alle Das Beste sind die Augen lesen solltet, wenn ihr euch eines der Bücher aus der heutigen Folge aussuchen wollt. Manchmal muss man halt doch in den sauren Augapfel beißen. In der nächsten Folge geht's hier dann erstmal um Bücher des öffentlichen Lebens und was ich damit meine, das erfahrt ihr dann. Jedenfalls wird's spannend und wichtig, wie sollte es auch anders sein? Wenn du jetzt auch Geschichte schreiben willst, dann gib meinem Podcast gerne 5 Sterne, abonnier ihn und hör beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, bleib mausig, wenn du willst. Geschichten geschrieben, ein Podcast über Bücher und die Menschen, die sie schreiben.